Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Ortlieb, wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke, Stevens, Bikes designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Linexo, Komplettschutz für dein Fahrrad, schnell und unkompliziert.
Uwe, wir kommen ja direkt zurück vom Bike Venture im Harz. War zwar sehr, sehr kalt, aber schönes Wetter, tolle Veranstaltung. Leider warst du ja wieder nicht dabei. Und Stefan, was habt ihr getrieben?
Wir waren in Heidelberg.
Auch
Heidelberg, Heidelberg war schön und vor allen Dingen wärmer, glaube ich.
Ganz sicher, kälter konnte es nicht sein.
Ja, also das war auch der Grund, weswegen wir nicht in den Harz gekommen sind, weil wir gesagt haben, frieren können wir auch zu Hause. Nee, das war nicht der Grund, sondern wir hatten ein Jubiläum zu feiern. Das war echt wirklich wunderbar.
Für ein Jubiläum habt ihr gefeiert?
Wir waren bei Coburg, die hatten 15 Jahre Coburg zu feiern.
15 Jahre Coburg, so lange gibt es die auch schon.
Das fand ich echt wirklich. Und das Besondere war, das war in einer besonderen Location. Die sind in Heidelberg, sind die umgezogen in das Bahnbetriebswerk in Heidelberg. Und das ist so ein alter Industriebau, wo früher die Lokomotiven gewartet wurden. Und das ist eine tolle Location gewesen.
Ich finde so eine Location ist ja auch immer richtig gut, vor allen Dingen auch die Bahntrassen, die da hinführen, die mittlerweile mit dem Rad zu befahren sind. Nee, ja. Aber auch solche Gebäude, so eine alten Industriegebäude finde ich immer sensationell.
Ja, auf so einer Bahntrasse konnte man da auch Probe fahren und das Einzige, was gestört hat, ist, dass direkt daneben so ein XXL Möbelladen war und der mit so einem großen hässlichen Bau sozusagen Schatten auf das schöne Gebäude geworfen hat. Also das war ein bisschen schade, die Location selber großartig und total passend für Coburg, die ja sehr innovativ, sehr, sehr modern, moderne Fahrräder zeigen und sowas. Das war eine tolle Veranstaltung. Die beiden Geschäftsführer, Annalena und David, waren auch wirklich sehr authentisch, muss man sagen. Die haben das toll gemacht, haben toll durch den Abend geleitet. Es gab viele Gäste, tolles Publikum. Annalena ist ja jetzt im ZTV-Vorstand. Also das war eine wirklich, wirklich schöne Veranstaltung.
Ja, also die Marke hat sich auch entwickelt. Ich kann mich noch so ein bisschen an die Anfangszeiten erinnern. Und da waren es ja irgendwie so rebellische Räder, so kein Licht, keine Schutzbleche. Also eigentlich gar keine Funktion an dem Rad, außer irgendwie, das muss ein bisschen hübsch aussehen. Und auch sogar die Geschwindigkeiten der E-Unterstützung waren nicht ganz regulär, wenn ich mich richtig erinnere. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, eine sehr angesehene und kompetente Firma geworden, oder?
Ja, das ist sie und sie haben vor allen Dingen auch viel, also sehr schmerzhaft, auch praktisch durch die Corona-Zeit auch gelernt, sich neu aufzustellen. Die nennen das, haben das irgendwie unter dem Schlagwort Resilienz, haben sie das auch wirklich dort nochmal präsent gemacht und haben auch gesagt, dass es wirklich schwere Zeit war für sie und produzieren in der Zwischenzeit selbst. Haben einen eigenen Trader in Taiwan, also von daher stellen sie sich gut auf. Aber sie haben drei Leitsätze mitgebracht und einen fand ich wirklich besonders für uns als Handelsverband ja besonders wichtig. Sie haben gesagt, wir werden die Lieblingshersteller des Handels. Das als Leitsatz fand ich wirklich stark.
Lieblingshersteller finde ich gut, ja. Also das. Genau. Ich habe sie nicht im Programm, aber ich beobachte sie immer mal wieder und von daher, vielleicht werden sie auch irgendwann mein Lieblingshersteller.
Absolut.
Ich bin gespannt.
Wer das sich auf die Fahnen schreibt, der wird daran natürlich auch gemessen, das werden wir auch tun, aber erstmal ein toller Leitsatz, ein tolles Ziel, also da sind wir doch mit am Start.
Ja, aber bleibt ja trotzdem ein kleiner Hersteller. Ist ja bei dieser Episode geht es ja nicht darum, kleine Hersteller, welche Chancen haben die und was ist deren Nische, sondern bei uns geht es ja heute eigentlich um kleine Händler.
Ja.
Was ist deren Nische oder was ist deren Berechtigung oder wollen wir die kleinen Läden hier feiern oder was ist eigentlich unser Thema heute?
Ja, wir wollen erstmal auch darüber sprechen, wer sind denn die kleinen Betriebe, wer sind die kleinen Fahrradhändler da draußen, also ab wann ist man klein, und wir wollen darüber sprechen, welche Vor- und Nachteile sie mitbringen und vielleicht auch, wie wir unterstützen, aber wo wir auch Schwierigkeiten sehen und worauf man aufpassen muss. Also das wäre jetzt zumindest mein Ziel oder mein Wunsch für diese Sendung.
Okay, dann lass uns doch mal mit der Definition anfangen. Was bezeichnest du, was bezeichne ich, was bezeichnen wir oder die Branche allgemein denn als kleiner Fahrradfachhändler?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, das ist schon ganz, ganz lange her. Ich bin ja noch wirklich auch so ein alter Hase in der Branche. Das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Da hieß es immer, in der ZTG sind nur die Großen und in der ZTG darf man nicht rein, wenn man nicht mindestens 1 Million Umsatz macht. Und das ist, wenn ich sage, das ist 20 Jahre her, dann war das in der Zeit vor E-Bike.
Da war 1 Million ja schon auch eine richtig große Nummer, würde ich sagen.
Da war 1 Million eine richtig große Nummer. Ich würde mal meinen, mit gleichen Maßstäben gemessen an heute müsste so ein Händler mindestens 3 Millionen Euro Umsatz machen. Das müsste ungefähr die Verdreifachung des Umsatzes durch Preissteigerung, aber auch durch den E-Bike-Anteil wäre ja mindestens die Größenordnung.
Ja, mindestens weiß ich nicht, aber bei 3 Millionen würde ich, glaube ich, mitgehen. Vielleicht würde ich auch 2,5 noch akzeptieren oder so, aber so zwischen 2,5 und 3,5, das wäre so der Maßstab. Aber jetzt weiß ich nicht, ob die ZDG heute noch den Maßstab anlegt, dass du 2,5 oder 3 Millionen Euro Umsatz haben musst, um Mitglied werden zu können.
Nee, das glaube ich nicht. Das war ja auch damals nicht valide. Es war aber so eine, das hieß immer so, alle anderen sind uninteressant. Das war auch noch zu Hongkong-Zeiten. Also da war sicherlich das, was er sozusagen als Devise rausgegeben hat, war ja nicht immer öffentlich.
Okay, aber wir können ja nicht die Einstiegshürde von der ZDG als Maßstab nehmen für klein und groß, oder?
Nee, aber deswegen habe ich mich mit der Umsatzsteuerstatistik De Statis beschäftigt, die Velobis jedes Jahr rausgibt. Und da gab es Zahlen aus 24, die sind immer ein bisschen hinterher. Also die haben nicht die 25er Zahlen, sondern noch die 24er Zahlen. Und da bin ich wirklich auf was sehr Spannendes gestoßen. Und das will ich hier vielleicht mal ein bisschen berichten und erzählen.
Okay, dann erzähl mal, was so spannend war an der Umsatzsteuerstatistik.
Ja, es gibt ja da unterschiedlichste Größenklassen, wenn man sich die Statistik anschaut. Und zwar fängt die Umsatzsteuerstatistik an mit über 17.500 Euro Umsatz im Jahr bis 50.000.
17.500 bis 50.000.
Das ist wirklich...
Das gerade mal zu realisieren. Ja. Okay, das ist ja... Also da kannst du ja unmöglich ein Ladengeschäft für, das kann ja noch nicht mal eine Garage sein. Also du kannst ja noch nicht mal die Miete von der Garage tragen.
Genau, und du kannst dir das Garagentor auch nicht leisten. So, dann hast du eine Größenordnung von 50 bis 100.000 und dann geht's.
Sorry nochmal, ich muss nochmal eben zwischenhaken. Also wie kommt es zu der, ist das ein Kiosk, der auch Fahrräder repariert oder wie funktioniert sowas?
Ja, also da muss man aufpassen tatsächlich. Dürfen dort in diesen Größenklassen nur Betriebe aufgenommen werden, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Fahrrad machen.
Okay, dann ist es wirklich kaum zu erklären.
Dann ist es wirklich krass. Also es ist wirklich krass, aber ein Kiosk würde ja funktionieren.
Naja, aber also mit 50.000 Euro Umsatz und das sind 50% vom Kiosk-Umsatz, dann wirst du immer noch nicht existieren, kannst du immer noch nicht die Miete bezahlen. Egal, okay, mach mal weiter, also die größeren.
Ich glaube, da müssen wir uns nicht mit aufhalten, aber klar ist, also es gibt sozusagen Größenordnungen, die fangen bei 17.500 an, die gehen dann bis 50 und dann geht es weiter bis von 50 bis 100, von 100 bis 250. Das haben wir hier jetzt mal zusammengefasst, weil das schien uns viel logischer. Ab 17.500, nämlich erst dann wird es auch erfasst als Gewerbe, und, bis 500.000 und dann von 500.000 bis 1 Million. Und jetzt muss man wissen, dass in dieser Größenordnung 2017 noch 86% des gesamten Fahrradhandels abgebildet waren.
Bis 1 Million, oder was?
Bis 1 Million. 86% des Fahrradfachhandels in den Anzahl der Unternehmen waren in der Größenklassung bis 1 Million. Das ist richtig krass, das sind richtig viel. Die haben aber nur 30% des Umsatzes gemacht.
Also aber das, du redest jetzt von Zahlen 2017. Du hast jetzt aber geguckt für 24. Ja. Hat sich's geändert, ne?
Ja, hat sich geändert. Aus den 86 sind nur noch 75 geworden. Da sinken die Zahlen der Betriebe. So, weil wahrscheinlich auch nicht wirklich leicht zu existieren in diesem Bereich. Und es gibt auch kaum Umsatzsteigerung. Und das ist das Krasse. Also man muss tatsächlich sagen, dass dort in dieser Größenklasse bis 1 Million kaum Umsatzsteigerung stattgefunden hat. In der Gesamtbewertung des Handels aber in der Zwischenzeit mehr als das Doppelte an Umsatz gemacht wird.
Das bedeutet also, die jetzigen 75% Händler unter 1 Million machen jetzt aber wie viel Prozent des Umsatzes nur noch aus?
Die machen Umsatzanteile, habe ich hier ausgerechnet, 14%.
Also nochmal, damit ich muss mir die Zahlen nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also 75% der Händler, aller Händler in Deutschland, aller Fahrradhändler in Deutschland, 75% aller Fahrradhändler, also 3/4, machen nur 14% des Umsatzes aus.
So ist es. Wow. Und sie haben an der gesamten Umsatzentwicklung, die im Markt stattgefunden hat, nicht teilgenommen.
Also an dem Umsatz-Plus-Entwicklung, genau. Also an der Steigerung haben sie quasi nicht partizipiert oder beziehungsweise nicht partizipiert, könnte man ja auch anders sagen, sie haben dazu nicht beigetragen vor allen Dingen.
Also unter 1 Million, krasse Zahlen finde ich, also tatsächlich auch für mich, so war das gar nicht klar, hat auch die Velubis bisher so in der Form noch nicht veröffentlicht. Also fand ich wirklich erstaunlich. Es gibt übrigens auch einen Gewinner in dieser Kategorie der Marktentwicklung. Das sind die Betriebe zwischen 5 und 10 Millionen. Da haben immerhin in der Anzahl, gab es eine Steigerung um 230% und im Umsatz von 244%. Also die haben tatsächlich erheblich dazu beigetragen, dass die Umsätze gestiegen sind. Das sind wahrscheinlich viele Betriebe, die vorher, du hattest ja gerade schon gesagt, wie groß waren sie vorher? Vielleicht waren die vorher früher mal bei 1 Million oder 1,5 und sind jetzt hochgewachsen durch E-Bikes, durch Leasing, durch sicherlich auch andere Stundensätze auf immerhin jetzt alleine schon 10% des Marktanteils. Ja.
Ja, wir reden ja jetzt nicht über die großen 5 Millionen bis 10 Millionen, weil wie da die Geschäfte laufen und sowas ist vielleicht ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da sollten wir vielleicht nochmal drüber reden, also was die noch anders machen und wo da tatsächlich die Umsatzzuwächse herkommen, ist, glaube ich, sehr interessant. Wir haben ja heute das Thema der kleinen Läden. Das sind ja immer noch diese 75% Fahrradgeschäfte, über die wir heute reden wollen, die unter 1 Million sind. Also wir waren stehen geblieben oder angefangen haben wir bei der Definition und wir müssten jetzt dann ja sagen, alles was unter 1 Million ist, müssen wir schon als klein bezeichnen. Ist das richtig?
Das müssen wir tatsächlich. Also das ist auch so, muss man allein auch mal in den Durchschnittspreisen auch gucken, wie hoch ist der Durchschnittspreis im VSF und in der Baico bei den Fahrzeugen, bei den Fahrrädern, dann muss man ja sagen, dann liegen wir im Durchschnitt von normalen Fahrrädern zu E-Bikes, liegen wir wahrscheinlich bei 2.500 Euro. Und dann kannst du mal ausrechnen, um wie viele Fahrräder sprechen wir hier eigentlich, die sie im Jahr verkaufen. Also das ist dann tatsächlich schwer, sich am Markt zu behaupten gegen all die Mitbewerber und Mitbewerberinnen, die da draußen unterwegs sind.
Jetzt nehme ich mal wieder die Händlersicht ein. Jetzt versetze ich mich in so eine Lage. Ich bin jetzt Fahrradhändler, Zuhörer, habe ein Fahrradgeschäft in irgendeinem Ballungsraum, versorge mein Kiez. Elektroräder mache ich eh nicht, weil Elektroräder laufen sowieso nicht hier in meinem Kiez. Das ist eine Großstadt. Es sind kurze Wege und alle müssen die Fahrräder irgendwie in den Keller tragen. Ich verkaufe hochwertige Fahrräder von 1.500 bis 5.000 Euro, alles ohne Elektroantrieb. Und ich mache einen Reparaturbetrieb mit 3 Leuten und bin bei 900.000 und verdiene gutes Geld. Und jetzt kommst du und sagst, naja, die Durchschnittspreise hier sind gestiegen, weil Elektroräder und sowas. Interessiert mich gar nicht, weil ich gar kein Elektrorad verkaufe. Und bin eigentlich ganz gut dabei. Ich bin eigentlich ganz happy, so wie es läuft.
Ja.
Kannst du ja sagen, ich bin ein kleiner Betrieb, aber ich würde jetzt sagen, lohnt sich bei mir trotzdem richtig.
Ja, also ich glaube, dass worüber uns wir immer im Klaren sein müssen, wenn der Serviceanteil besonders hoch ist oder man seine Nische findet mit den Produkten, die man verkauft, dann ist das sozusagen nicht größenabhängig. Ja, also dann kann man auch unter 1 Million sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Man muss nur wissen, was man tut. Also das, glaube ich, ist überhaupt kein Problem. Bist du nischig, hast du irgendwie eine ausgelastete Werkstatt und hast Mitarbeitende, die irgendwie da sehr produktiv sind, ist das kein Problem. Und ist vor allen Dingen auch sehr nah am Bedürfnis der draußen des Publikums.
Sehr nah am Bedürfnis des Publikums, der Kunden, ja, und vielleicht auch sehr nah am Bedürfnis der Inhaber, Inhaberinnen, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das Entscheidende ist die Nische. Also jetzt will ich mal klein, alles, was unter 1 Million ist, ist klein, das haben wir schon gesagt. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, naja gut, da zähle ich zu, dann würde ich als nächstes Kriterium mal ansetzen, bist du wirklich ein Nischenanbieter? Also da, wenn man so klein ist, unter 1 Million, dann muss man ein sehr, sehr spitzes Publikum haben, also da eine sehr spitze Zielgruppe haben, finde ich, weil sonst funktioniert es nicht. Und das ist entweder wirklich nur eine Marke ganz besonders oder ein ganz spezielles Produkt oder einen sehr, sehr hohen Serviceanteil für deine Nachbarschaft oder auch sehr, sehr spitze Öffnungszeiten. Vielleicht hast du ja nur 2 Tage die Woche auf, dann ist ja vielleicht 800.000 Euro Umsatz auch völlig in Ordnung, wenn man nur 2 Tage geöffnet hat. Also all sowas, würde ich sagen, macht es dann wieder lukrativ, oder?
Ja, du kannst auch, es gibt auch andere Sonderbedingungen, die wir ja auch kennen. Wenn du zum Beispiel im Eigentum untergebracht bist und du kalkulierst sozusagen deine Raumkosten irgendwie, also bist sozusagen sehr günstig in den Raumkosten und hast das irgendwie für dich auch klar, dass das völlig in Ordnung ist und dass das funktioniert. Und hast dann, was weiß ich, so ein Nischenprodukt wie, was ich verkaufe, nur Gravelräder, unmotorisiert, dann könnte das auch funktionieren. Also, wie gesagt, also hängt immer von den speziellen Bedingungen ab, das muss man sich angucken. Und wenn du dann sehr spitz zugespitzt dich aufgestellt hast, kann das wirklich sehr, sehr gut funktionieren.
Okay, lass uns da mal von weggehen. Ich bei den Mietkosten oder bei der Kalkulation der Miete bin ich völlig anderer Meinung. Also wenn du das nicht vernünftig kalkulierst, dann geht dein Gebäude den Bach runter. Das musst du dir dann auch überlegen. Denn du bist ja dann auch Immobilienbesitzer und du musst natürlich die Kohle da reinstecken, weil nach 30 Jahren musst du ein neues Dach und eine neue Heizung. Und wenn das Geld dann nicht da ist, dann hast du ein wirklich ausgemachtes Problem. Da sehe ich es wirklich anders. Jetzt lass uns mal nach unten die Grenze ziehen. Also wo würdest du denn sagen, jetzt ist klein, ja, aber hier wird's nach unten eine Grenze. Jetzt kannst du das auch nicht mehr zurecht lügen, weil wenn du so wenig Umsatz machst, dann ist das eigentlich Quatsch.
Na, ich glaube, das Einfachste ist ja ein Mann- oder ein Frau-Betrieb, nur für dich selbst, beschränkte Öffnungszeiten, damit du das irgendwie auch gut und auf Dauer durchhältst. Und dann machst du vor allen Dingen Service. Und dann kann man sich das auch, glaube ich, ausrechnen.
Ja, letzt hat mal jemand die These aufgestellt, bei 250.000 Euro Umsatz im Jahr kommst du nicht klar, ohne schwarz zu arbeiten. Das würde ja für mich die Grenze sein, wo ich sage, ja, okay, dann wird es aber auch, wenn ich anfangen muss, schwarz Geld beiseite zu legen, dann muss ich doch ganz ehrlich sagen, so funktioniert es nicht. Dann suche ich mir doch lieber einen Job.
Also ich glaube, das sollte hier sowieso ganz deutlich sein im Podcast, dass wir über solche illegalen Geschichten überhaupt nicht sprechen wollen. Also ich will nicht über Schwarzarbeit sprechen, außer es wirklich an den Pranger zu stellen, weil es ist völlig klar, das ist Steuerhinterziehung und nichts anderes. Und deswegen kommt das für mich gar nicht in Frage.
Naja, aber viele überleben ja vielleicht deswegen, weil sie ein bisschen Steuern hinterziehen und sagen, naja, das ist halt so, aber also spätestens dann sollte doch die Notbremse gezogen werden und dann sollte man sich irgendwo abhängig beschäftigen lassen, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Und die Chance, sich abhängig beschäftigen zu lassen, die sind ja groß. Bitte?
Groß wie nie.
Groß wie nie. Also ich glaube, der Bedarf ist da. Wenn du deine Fähigkeiten irgendwie anders einsetzt. Ich glaube, was wir ja häufig erleben, wenn wir draußen sind, das geht dir so und das geht mir auch so, dass ganz viele sich mit ihrem Betrieb selbst verwirklichen wollen und dass sie sozusagen ihr eigener Herr oder sie wollen sozusagen ihren eigenen Betrieb haben, wollen selber Dinge entscheiden und kommen dann aber in Zwangslagen, wo sie überhaupt nicht mehr frei sind, wo sie gar nicht mehr frei entscheiden können, wo sie unter Druck geraten und so weiter. Also von daher tauschen sie die Selbstständigkeit mit einer anderen Abhängigkeit ein und das kann nicht das Ziel sein, das sollte nicht das Ziel sein.
Verlassen wir doch mal das traurige Feld der Niedrigumsatzzahlen hier. Was eigentlich dann noch entscheidend ist, du hast mal die Zahl der Geschäfte um 250 bis was weiß ich wo genannt. Das sind ja auch, das ist ja keine kleine Zahl, sondern es sind ja viele, viele Geschäfte, die in diesem Bereich noch tätig sind. Und wir werden jetzt hier keine Zahl sagen, definitiv, wo du aufhören sollst, dein Geschäft zu betreiben. Aber 250, finde ich, ist schon so eine Grenze. Wenn du da bist oder da drunter, dann mach mal wirklich einen Strich drunter. Rede vielleicht auch mal mit anderen Menschen darüber, dass du mal eine Außenansicht kriegst, was da wirklich passiert. Ich glaube, da muss man drüber nachdenken. Und wenn du jetzt bei 3.000, 4.000 oder 500.000 bist, würde ich diese Überlegung auch auf jeden Fall anstreben. Ich würde jetzt keine ultimative Grenze mehr setzen, aber 250, die möchte ich schon haben.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist alles Nebenerwerb. Eigentlich ist es Nebenerwerb.
Okay, jetzt gehen wir mal zu den Geschäften, die also deutlich drüber liegen. Was sind denn die großen Chancen, die so ein kleines Geschäft unter eine Million hat? Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, spitze Zielgruppe, aber hast du da jemanden im Kopf oder hast du da ein typisches Beispiel im Kopf, wo du sagst, so funktioniert doch ganz gut?
Naja, es gibt, du hast es schon angesprochen, es gibt sozusagen mehrere Faktoren, die funktionieren können. Zum Beispiel, wenn du einen Monomarkenstore machst. Das heißt, du hast eine Verabredung mit einer Marke, bist da sozusagen sehr, sehr eng verbunden und hast dadurch, dass du Concept-Store einer Marke bist, hast du beste Konditionen. Ja, verdienst also pro Rad auch wirklich gut, bist Aushängeschild in der Region und sagst, okay, ich mache nur diese Marke, darauf habe ich mich spezialisiert, das kann ich sozusagen auch inhaltlich total gut bewältigen mit wenig Personal und bin dann aber irgendwie dort unterwegs und verkaufe nur diese Fahrräder. Mach den Service perfekt und dann kann es gut sein, dass man, weil man Monomarkenstore ist, praktisch immer noch genug Fahrräder verkauft und unterhalb einer Million liegt, seine Marge hat, so, und dann funktioniert das. Schwierig dann, das hat man in den letzten Jahren gemerkt, ist dann, wenn die Marke dann unter Druck gerät oder wenn die Marge sinkt, weil die Verkaufspreise nicht gehalten werden können und so weiter, dann wird es eng. Oder weil man durch einen Corona-Boom zu viel Personal aufgebaut hat und sich das dann rächt. Also das sind dann immer die klassischen Faktoren. Aber ein Monomarkenstore zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, wo es funktioniert.
Kann ich mir auch vorstellen und vor allen Dingen ist es dann ja auch leicht zu sagen, also wenn Kunden reinkommen und irgendwelche besonderen Wünsche haben, dann ist es ja relativ klar und leicht und es wird einem auch keiner übel nehmen, wenn man dann sagt, da gibt es einen anderen Fahrradhändler, der macht das, geh dahin.
Genau.
Weil das hast du ja sonst immer das Problem, dass du eigentlich der Problemlöser für alles sein sollst, aber wenn du wirklich sagst, das ist mein Fokus, das ist meine Marke, dann bist du ja raus.
Genau. Es gibt auch einen neuen Bereich, den ich nicht unspannend finde. Wir haben immer wieder auch angeschnitten das Thema Gebrauchträder. Es kann zum Beispiel sein, dass man sagt, irgendwie so, ich fokussiere mich auf den Gebrauchtradmarkt und versucht mit den Leasinggesellschaften einen Deal hinzukriegen, dass man die Leasingrückläufer kriegt und dann eine Region damit bedient. Auch das wäre ein Markt, wo ja dann die Verkaufspreise deutlich niedriger sind als die Durchschnittspreise am Markt und man trotzdem qualitativ hochwertig verkaufen kann. Auch das wäre zum Beispiel eine Art Concept Store, der gut funktionieren könnte.
Ja, das ist auch eine Nische, würde ich sagen. Aber das ist eine Nische, die auf Wachstum ausgelegt ist, würde ich so einschätzen, weil ja. Günstige Räder mit guter Qualität und sehr gefragte Marken in Gebrauchtrad wäre ja was auf Wachstum ausgelegt ist. Da müsste man bereit sein zu wachsen, glaube ich, sonst funktioniert es nicht.
Ja, weil vor allen Dingen zum einen, glaube ich, ist die Nachfrage bisher an vielen Stellen noch unbedient und zum anderen scheint ja die Anzahl der Fahrräder, die da in den Markt kommen, jährlich zu steigen und größer zu werden und das ist ja tatsächlich, das ist ein Wachstumsmarkt, da hast du völlig recht.
Und dann kommt ja noch dazu, wenn ich jedes Jahr 300, 400, vielleicht sogar 500, 600 gebrauchte Räder verkaufe, die sollen ja alles dann auch in meine Werkstatt. Das heißt, meine Werkstatt wird ja in den nächsten Jahren dann auch gewaltig wachsen. Also wenn ich da am Anfang mit einer Person klarkomme, dann muss ich aber für die nächsten Jahre auch Werkstattplätze und Personal einplanen.
Das ist so, ja.
Okay, da haben wir so mal ein bisschen beschrieben, was wie es gehen kann, wie es auch gut gehen kann in diesem Bereich. Ich glaube, was nicht geht, sind in der Größenklasse 3, 4 oder vielleicht sogar noch mehr Marken im Laden zu haben. Was geht nicht geht, ist es allen recht machen zu wollen. Ich setze in dem Bereich unter 1 Million in jedem Fall, muss es vom Marketing her eine sehr, sehr spitze Zielgruppe sein, sonst funktioniert es auf gar keinen Fall.
Was auch funktioniert, das haben wir jetzt noch nicht genau oder spezifisch beschrieben, sind die Betriebe, die zum Beispiel nur Service machen, die sich auf Service konzentrieren. Da haben wir ja auch im Verband einige Beispiele. Wir kennen die Betriebe auch, die einen hervorragenden Job da draußen machen und nichts anderes tun, als die Fahrräder, die unterwegs sind, zu servicieren und das als breites Angebot an den Markt zu stellen. Und die funktionieren hervorragend. Aber auch da muss man natürlich gucken, da brauchst du auch einen entsprechenden Einzugsgebiet, du brauchst sozusagen, musst deine Bekanntheit aufbauen und so weiter. Du kannst es nicht irgendwo machen, sondern du musst es schon da machen, wo auch genug Menschen sind, die dann deine Kundinnen sein können.
Jetzt komme ich nochmal ganz auf den Anfang zurück. Du hast gesagt, genau in diesem Bereich, in diesem Größenbereich, über den wir jetzt gerade sprechen, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, mein Laden ist in dem Bereich, bin doch aber eigentlich ganz zufrieden. Ich habe aber 4 Marken oder 5 Marken in meinem Laden und es läuft doch so. Es lief doch immer so. Und in den letzten Jahren habe ich wenigstens keine großen Umsatzrückgänge gehabt. Ich habe zwar auch nichts dazu gewonnen, aber ist das nicht auch Teil des Problems, dass eben kein Zuwachs da ist? Und was raten wir denn jetzt? Soll man wachsen? Soll man da bleiben? Was ist denn die Zukunftsvision von diesen Geschäften in der Größenordnung?
Na, wir beide haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Wachstum ja keinen Selbstzweck hat. Es geht ja nicht darum, größer, größer, größer zu werden, sondern existenzsichernd zu sein. Und das hat damit zu tun, schon allein Wachstum, um die Kostensteigerung aufzufangen. Das ist ja schon mal das erste wichtige Motiv. Also du hast jedes Jahr steigende Kosten, du hast Energiekosten, die steigen, Raumkosten, die steigen, du hast häufig auch Personalkosten, die steigen, die musst du auffangen. Und das geht ja nur, indem du wächst. Es geht ja nicht, indem du stagnierst. So, als heißt, ich würde als allererstes gucken, wie ist es eigentlich mit meinen eigenen Personalkosten? Und selbst wenn man sich selbst auszahlt, bin ich da schon seit 5 oder 10 Jahren immer auf dem gleichen Niveau oder habe ich die steigern können? Und dann auch, was bleibt hinten übrig? Also was habe ich an Gewinnen am Ende des Jahres vor Steuern, die da ausgewiesen sind, oder bleibt da wenig übrig? Und das, finde ich, sind die beiden entscheidenden Faktoren. Also was zahle ich mir selbst aus, beziehungsweise meinen Mitarbeitenden, und was bleibt an Gewinn übrig? Und das ist der entscheidende Faktor. Du musst ja auch wieder investieren können, du musst ja auch dich weiterentwickeln können, und das geht nicht ohne Wachstum.
Anders wie bei dieser Diätwerbung, ich will so bleiben, wie ich bin, würde das ja heißen, wenn ich sage, ich will so bleiben, wie ich bin, dann muss ich jedes Jahr 10% plus machen oder 8 oder so, aber auf jeden Fall ein gehöriges Plus, sonst wird es nicht funktionieren.
Das ist ungefähr die Größenordnung, die war ja auch lange in der Branche sehr gesund vorhanden. Ich kann mich noch erinnern an die Wachstumsraten in den 10er-Jahren, dass die alle so über viele Jahre hinweg immer so bei 13% lagen in der Branche. Und diese 13% waren, glaube ich, sehr gesund und haben der Branche eine sehr langsame, ruhige Entwicklung beschert. Das war für alle von Vorteil, bevor halt irgendwie so die ganzen Wellen mit Corona und sowas kamen.
Ja, aber wenn wir das auch mal rausnehmen und wir jetzt aber wissen, dass die großen Läden ja ein richtig sattes Wachstum hinlegen, dann bin ich ja im Verhältnis, werde ich ja sogar kleiner. Also ich muss mich ja auch mit denen messen und vergleichen. Also diese 10%, die muss ich eigentlich auf jeden Fall schaffen. Also gerade in dieser Größenordnung, das muss... Also ob ich das schaffe jedes Jahr, ist eine andere Frage. Aber ich muss das doch unbedingt als Ziel haben. Ich muss doch 10% Wachstum unbedingt als Ziel haben.
Na, da sagst du ja auch, da sprichst du einen Punkt an, der als zweites Motiv oder als drittes Motiv schon herhält. Also ich habe die Kostensteigerung genommen, ich habe das sozusagen den eigenen Erträge und die Zukunftssicherung gesagt. Aber dazu gehört natürlich auch, dass die ganze Konkurrenz da draußen nicht schläft und sich entwickelt und deutlich größer wird und mehr, viel, viel mehr wächst als du selbst, wenn du in dieser Größenklasse unterwegs bist. Und das bedeutet auch, dass sie dir dann zukünftig das Leben schwer machen werden. Und dafür musst du dich ja auch rüsten und aufstellen. Deswegen auch dafür, das ist auch ein Grund. Also die Mitbewerber sind alle mit einem großen Wachstum unterwegs.
So, jetzt nehme ich mal die Mitbewerber 5 bis 10 Millionen. Die haben eine eigene Marketingabteilung. Die haben eine eigene Recruitingabteilung. Die haben Ladenbau. Die haben ja alles. Also das kann ich doch als Geschäft unter 1 Million gar nicht, kann ich doch gar nicht leisten. Wer soll denn das machen?
Nee, das kannst du nicht. Das können entweder die Filialisten oder es können die Verbände leisten. So, das ist genau das Motiv. Also für uns gilt ja als einer der wichtigen Inhalte unserer Arbeit, dass wir die Läden unterstützen dort, wo sie alleine wahrscheinlich nicht schlechter zurechtkommen.
Das heißt also jetzt, wenn wir jetzt für den VSF sprechen, der VSF unterstützt mich als Händler in dieser Größenklasse oder auch in allen anderen Größenklassen dabei, dass ich besser Personal finde, dass ich ein besseres Werkstattmarketing, dass ich ein besseres Marketing mache, dass ich die besseren Fahrradfirmen finde, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also indem wir zum Beispiel Marketingunternehmen haben. Ich sehe da zum Beispiel, sitzen direkt zwei gegenüber, die unterstützend wirken können, oder indem wir Steuerberatungsgesellschaften empfehlen, die sich in dieser Branche auch auskennen und so weiter. Das heißt, an allen Stellen versuchen wir Hilfe zu geben, Hilfestellung zu leisten, damit man die Dinge nicht selbst machen muss.
Da fällt mir natürlich jetzt, wenn du sagst, nicht selbst machen musst, sondern Unterstützung, da fällt mir sofort eine Erfa-Gruppe ein. Ne? Ja. Also das finde ich ja auch immer. Lohnt sich das denn für solche Geschäfte in Erfa-Gruppen zu gehen? Da ist doch das Argument, ich habe gar keine Zeit dafür.
Das ist ja Quatsch. Also die Erfa-Gruppe ist die Basis, ist die Mutter von allem sozusagen. Das haben wir ja oft genug erwähnt. Die Erfa-Gruppe ist eigentlich die Basis für alles. So, bist du in der Erfa-Gruppe, dann können dich deine Kolleginnen und Kollegen unterstützen, die genau in der gleichen Fragestellung hängen bleiben, die die gleichen Themen haben und die aber vielleicht an einer Stelle mehr Erfahrung haben als du selbst. So, also eine Erfa-Gruppe ist die Basis von allem. Und ja, das kostet Zeit, aber wie wir ja oft festgestellt haben, da reichen ja 2, 3 kleine Dinge, die du umsetzt, um diese Zeit wieder reinzuholen oder deine Erträge zu steigern oder Zeit zu sparen an Stellen, wo du immer Zeit verschwendet hast. Also das ist eigentlich, wenn sie produktiv ist, die Erfa-Gruppe, überhaupt kein Problem.
Okay, dann lass uns doch mal so ein bisschen das Ding rund machen. Erfa-Gruppen, da haben wir schon so oft drauf hingewiesen. Da kann man sich einfach an den VSF finden. Wir haben ja sehr viele Erfa-Gruppen, wo auch teilweise noch Plätze frei sind. Wenn du irgendwie eine komplett neue Gruppe gründen willst, dann sei der Initiator, also, mach da was, kannst du auch machen. Ansonsten haben wir die Fahrradakademie mit ganz vielen Kursen, wo du dich einfach fortbilden kannst, wo du auch ganz viel Hilfe kriegst. Das könnte auch dir helfen, dein Wachstum wieder auf diese 10% zu kriegen. Fahrradakademie hatte ich schon gesagt. Und dann gibt es natürlich Baiko, die auch noch ganz viel anbietet. Da können wir auch noch mal fragen, was da so läuft, oder?
Ja, also sowohl bei der Baiko gibt es halt irgendwie die Warenversorgung, oder über die Baiko gibt es die Warenversorgung, die wir ja als Kooperation mit der Baiko auch sicherstellen. Es gibt auch eigene Warenangebote, die wir haben, die dir helfen als kleines Unternehmen. Also es gibt schon auf allen Ebenen gibt es Hilfestellungen, Angebote, Leistungen, Vergünstigungen und sowas, damit du leichter unterwegs sein kannst. Das ist die Idee. Ja, so, und dazu musst du kein Filialist werden, sondern kannst immer noch deine eigene Geschichte schreiben, kannst deinen eigenen Titel stehen haben. Entscheidend ist sozusagen, dass du das richtig machst und dass du deine Ziele im Auge behältst. Und ich hoffe, du hast welche.
Ja, und als VSF oder auch bei der Baiko wird ja eigentlich das individuelle Fachgeschäft gefördert, aber ein bisschen was mit Zusammenarbeit muss da schon laufen, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht, sonst sind wir da, glaube ich, zu klein. Und gerade beim Thema Baiko, da können wir ja mal den Geschäftsführer der Baiko fragen, was er noch für Tipps hat, oder?
Ja, unbedingt. Also ich fände ja auch spannend, ihn zu fragen, was für ihn ein kleines Fachgeschäft ist. Die Frage dürfen wir ihm auch gerne stellen.
So können wir mal einsteigen. Können wir ihn aufs Glatteis führen?
Sehr gut, wir führen ihn aufs Glatteis. Aber sehr, sehr schön. Wir sollten ihn fragen und ich bin gespannt, was er dazu sagt.
Ja, dann haben wir jetzt mal von der Baiko Georg Wagner hier und das ist natürlich ganz fantastisch. Dann können wir die Fragen direkt an dich weitergeben und ich nehme mal die von Uwe mit. Ich soll dich, Georg, fragen, was ist denn für dich ein kleiner Fahrradladen und wo fängt ein großer an?
Ja, also ich glaube, da gibt es ja keine richtige Definition in unserer Fahrradbranche. Es gibt unterschiedliche Statistiken, aber wenn du mich jetzt subjektiv persönlich fragst, klein bis mittel läuft bei mir bis zu einer Million vielleicht zwei. Ganz klein ist dann wirklich bis 500.000 und dann 1 bis 2 Millionen. Das ist dann Mittel.
Okay, alles klar. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr ähnlich. Aber wir haben uns, Uwe und ich haben uns heute mal auf die Läden unter einer Million tatsächlich fokussiert, wo wir gesagt haben, das sind für uns wirklich kleine Läden, alles, was unter einer Million ist. Und da gehst du dann ja offensichtlich mit. Also alles, was unter einer Million ist, ist für dich auch klein, oder?
Genau, da würde ich mitgehen. Das passt auch für mich.
Okay, und dann lass uns doch mal darüber reden, was ist denn mit so einem Laden, der wirklich jetzt unter einer Million Euro Umsatz im Jahr liegt? Also was kann der denn machen, um bei den Großen mithalten zu können? Also Uwe und ich hatten vorhin schon drüber gesprochen, Zielgruppen und sowas relativ spitz, aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Marketing zu machen, was habe ich denn für eine Chance als kleiner Laden?
Also ich muss mir natürlich genau überlegen, was ist meine Zielgruppe und was für Dienstleistungen und Leistungen möchte ich anbieten und das in meinem regionalen Umfeld. Und da haben wir ja zum Glück nicht nur den Verkauf, sondern halt auch sehr stark das Thema Werkstatt und Service. Und wenn ich mich dann auf mein regionales Umfeld konzentriere, habe ich natürlich erstmal ganz normal die Basisdienstleistungen, die ich umsetzen kann. Das sind Webseiten, das sind mein Google My Business Profil. Aber was weiterhin auch sehr gut funktioniert, gerade lokal, sind halt Events, die ich in meiner Stadt umsetzen kann oder auch die regionale Zeitung weiterhin.
Okay, das heißt also, du würdest als kleiner Laden tatsächlich auch die regionale Zeitung wieder ins Spiel bringen, um da Werbung zu machen?
Ja, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben einen Mitarbeiter von uns in der Baiko, der hat sich wirklich dazu entschieden, ein Fahrradhändler zu werden. Bei uns hier in der Region und der hat einen kleinen Laden aufgesetzt und wir haben längere Zeit miteinander gesprochen und ich habe ihm empfohlen, sich jetzt erstmal auf das Thema Service zu konzentrieren und dementsprechend auch als Aushängeschild das Thema Werkstatt zu nutzen, weil wir haben viele große Läden in der Region, die allerdings dieses Thema Service nicht genau oder gut abbilden können. Da dauert es teilweise 5 bis 6 Wochen, bis ich dort einen Termin bekomme. Dieses Thema haben wir genommen, haben darauf basierend seine Webseite aufgesetzt und haben das auch in der regionalen Fachpresse gespielt. Und das hat wirklich bei ihm zu einem enormen Endkundenansturm geführt. Vor allem Endkunden, die halt genau das vermisst haben bei den großen Fahrradläden. Und dann im zweiten Zug natürlich auch, wenn sie mit dem Service zufrieden sind, auch das eine oder andere Fahrrad gekauft haben.
Okay, jetzt stelle ich mir das so vor, wenn ich neu anfange, denn das habe ich ja aus deiner Geschichte gerade rausgehört, aus deinem Beispiel, neu anfangen, dann hat er sich auf Service konzentriert, dann ist die Website auf Service-Konzentration fokussiert und aufgebaut, dann kann das funktionieren. Aber wenn ich jetzt schon irgendwie seit 20 Jahren das Fachgeschäft habe und ich habe ja dann den ganzen Bauchladen vor mir mit allem, was es so gibt, mit verschiedenen Fahrradmarken, mit Reparatur und eben alles, was so drum und dran ist. Wer würde mir denn da zur Seite stehen können, wenn ich sage, jetzt, ich muss mal irgendwie wieder einen Fokus finden?
Ja, im besten Fall bist du in einem Verband engagiert, ob es der VSF oder die Baiko ist, sprichst dort mit deinem Gebietsberater, bei uns in dem Fall ist der Gebietsberater und offenbarst ihm, an welchem Punkt du stehst und dann ist es bei uns so, dass wir im ersten Step halt auch ganz eng mit dem Händler zusammen in die Sortimentsgestaltung gehen, überlegen, an welchen Eckpreislagen oder Eckpreispunkten er bis dato aktiv ist. Der Gebietsberater hat einen ganz guten Überblick, wie andere Händler in dem Segment agieren und dann wird es halt runtergebrochen in was für Marketingdienstleistungen benötigt. Da kriege ich bei der Baiko auch eine Menge. Ich kriege beispielsweise eine eigene Webseite. Wir befüllen die Social-Media-Kanäle von den Händlern und so weiter und so fort. Und dann schauen wir, an welchen Stellen wir schon alleine aus dem Verband eine Leistung erfüllen können. Und dort, wo wir es selber nicht können, da schauen wir in unser Netzwerk und holen uns dann halt die Leute dazu.
Okay, das ist ja, das höre ich ja bei vielen kleineren Händlern oder kleinen Händlern, über die wir gerade reden. Da habe ich keine Zeit für, das kann ich nicht machen. Das kann ich nie auch noch machen. Da ist es dann also wirklich schlau, sich an jemanden zu wenden, der einem helfen kann. Du hast jetzt die Baiko erwähnt, weil ihr tatsächlich auch Webseiten zur Verfügung stellt. Also oder beziehungsweise, erklär mal eben, wie funktioniert das genau?
Wir machen eine Menge und deshalb, wir sind ganz oft auch an dem Punkt, wo wir sagen, warum haben uns die Händler vorher nicht gefragt? Bei uns ist es relativ einfach. Ein Händler möchte eine Webseite haben. Wir betreuen aktuell mehr als 100 Webseiten unserer Händler. Wir haben alle Produktdaten aller Fahrradmarken, die wir aufbereitet haben. Die können wir dann per Klick dem Händler zur Verfügung stellen. Wir können uns sogar an die Warenwirtschaft anbinden, um seine Verfügbarkeiten anzuzeigen, wenn er das denn möchte. Er muss uns eigentlich im Großen und Ganzen 2-3 Bilder zur Verfügung stellen, den Rest machen wir. Das Gleiche ist für das Google My Business Profil, das setzen wir auch für den Händler beispielsweise auf. Wir verknüpfen uns mit seinem Social Media Profil, Facebook, Instagram und befüllen das auch. Also wir machen eine Menge hier schon intern. Die meisten Händler fragen entweder zu spät oder wissen es nicht, aber da versuchen wir schon größtenteils mitzuarbeiten und gerade auch, was Individualität angeht, wir machen auch grafisch individuelle Arbeiten für die Händler, wenn sie mal eine Zeitungsanzeige oder Ähnliches brauchen. Also ich glaube, man kann als kleiner Händler, wenn man Mitglied eines Verbandes ist, und das ist ja bei euch beim VSF ganz stark auch die betriebswirtschaftliche Beratung, man kann sich da schon eine Menge holen, wenn man es denn weiß und wenn man dann fragt.
Okay, das ist ja eigentlich jetzt genau der spannende Punkt. Also ich bin als Einzelhändler, als Einzelkämpfer immer unterwegs und bin natürlich im Tagesgeschäft gefangen. Und jetzt eröffnest du mir hier die Chance zu sagen, okay, ich bin gar nicht alleine. Es gibt Leute, die mir helfen. Es gibt Leute, die genau die Arbeit, die bei mir sonst so viel Zeit verschlingen würde, die kann ich eigentlich auch abgeben. Die kann ich an meinen Verband abgeben. Zumindest kann ich mal die Frage stellen. Also was könnt ihr mir bieten? Wie könnt ihr mir helfen? Und ich höre raus, das machen offensichtlich viel zu wenige, oder?
Leider immer noch, ja. Also wir haben insgesamt in der Baiko mehr als 900 POS, die wir in welcher Form auch immer betreuen. Und ich würde mal sagen, mit 300 bis 400 Händlern arbeiten wir sehr eng zusammen. Und der Rest, da scheitert es an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn es noch mehr werden, ja.
Und jetzt nochmal den direkten Vergleich zum Beispiel mit einem Franchise-System. Dann, wenn ich mit der Baiko zusammen oder auch mit dem VSF zusammenarbeite, bin ich ja weiter freier Händler. Ich binde mich ja an nichts eigentlich, oder? Ihr gebt mir doch kein Design vor, ihr knebelt mich nicht mit irgendwelchen Prozenten, die ich abgeben muss oder irgendwelche Öffnungszeiten, die ich einhalten muss. Es ist doch alles noch frei. Ich bin immer noch der gleiche freie Unternehmer wie vorher, oder?
Genau. Du bist immer noch der gleiche freie Unternehmer. Das ist ja auch der Sinn hinter einem Konstrukt wie unserem. Nichtsdestotrotz kann ich auf Dienstleistungen zurückgreifen, die ja dann sehr kostengünstig sind, weil sie halt in einer großen Anzahl für viele Händler erbracht werden. Und die Entscheidung, in ein Franchise-System zu gehen, die muss ich ja daran festmachen, ob ich das, was ich an Franchise-Gebühr zahle, auch hinten raus wieder erwirtschaften kann. Also relativ einfaches Beispiel, wenn du jetzt in der Baiko bist, das kostet dich ja im Jahr, das kostet dich 600 Euro. Und wenn du jetzt in ein Franchise-System gehst und bezahlst 2% von deinem Umsatz, jetzt nehmen wir mal die Millionen, weil sie einfacher zu rechnen ist, dann sind das schon 20.000 Euro. Die musst du ja auch wieder erwirtschaften. Und da stellt sich die Frage, gibt dir das Franchise-System so viel an Mehrwert auf Einkaufs- wie auf Absatzseite, dass du diesen Betrag wieder erwirtschaften kannst. Plus, und das ist natürlich das Zweite, du gibst einen Teil deiner Eigenständigkeit und deiner Freiheit auf. Das ist für manche gut, weil sie es selber nicht können oder auch nicht wollen, weil sie sich in einem Franchise-System wohler fühlen. Aber für viele bedeutet es halt auch, dass sie zum Teil halt die Entscheidung nicht mehr selber treffen können. Und ich glaube, deshalb muss man das differenzieren, ne?
Das lässt mich jetzt ein bisschen aufhorchen, weil du gerade gesagt hast, das ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch ganz gut. Also Wir sind jetzt bei den kleinen Fachgeschäften unter einer Million Euro Umsatz. Und du hast jetzt das nur so beiläufig erwähnt. Das ist für den einen oder anderen vielleicht auch ganz gut, wenn er nicht mehr alle Entscheidungen selber treffen muss und auch kann. Das würde bedeuten, also wer seine Entscheidung nicht selber treffen will oder kann, dem könnte man Franchise oder anschließend an ein sehr enges Konstrukt schon auch mal ans Herz legen, aber auch nur denen.
Also wenn ich es selber nicht hinbekomme, also wenn ich selber, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe den Laden von meinen Eltern übernommen und ich bekomme es selber, aus welchen Gründen auch immer, nicht hin, die Prozesse aufzusetzen oder die Prozesse beizubehalten. Ich brauche Unterstützung und ich muss sehr eng geführt werden. Ich habe keine eigene Identität. Also mein Fahrradgeschäft an sich hat keine Markenausstrahlung, auch lokal nicht, und ich brauche halt irgendwie eine Franchise-Marke, dann könnte das Sinn machen. Dafür müsste die Franchise-Marke dann aber auch so viel an Leistung bieten und so viel an Nachfrage produzieren, dass es sich am Ende des Tages rechnet. Ich vergleiche das mal mit McDonald's. Also jeder kann einen Burgerladen aufmachen. Also du kannst morgen losgehen und sagen, ich mache einen Burgerladen auf, Brötchen kannst du überall kaufen, die Patties kannst du auch kaufen. Aber was bringt dir das Franchise McDonald's mit? Es bringt dir am Ende des Tages Unmengen an Endkunden. Und es bringt dir halt sehr saubere Prozesse mit, die du wahrscheinlich sonst als Einzelunternehmen oder als Einzelrestaurant erstmal aufsetzen müsstest. Wenn das ein Franchise-System alles liefert und die Kosten, die dadurch entstehen, am Ende des Tages für dich rechenbar sind und du dich auch in einem engen Konstrukt nicht unwohl fühlst, dann könnte das Sinn machen. Und jetzt stellen wir uns mal die Frage, bringen das aktuell die Franchise-Systeme in der Fahrradbranche mit? Ist es so? Und da habe ich halt ein riesen Fragezeichen.
Also bei denen, die ich kenne, würde ich das nur sehr vorsichtig beantworten wollen, glaube ich. Also da sehe ich das noch nicht so. Also McDonald's ist da, glaube ich, dann aber auch eine Benchmark. Ich weiß nicht, ob wir gleich den Franchise-König als Vergleich heranziehen müssen, aber ganz sicher, wie McDonald's kann es keiner, glaube ich. Das ist ziemlich sicher. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass viele in der Fahrradbranche tätig sind, weil sie sich auch ein bisschen selbst verwirklichen wollen. Das geht ja auf jeden Fall verloren dann, oder?
Das wird zum Teil auf jeden Fall verloren gehen, weil du kannst ja ein Franchise insofern nur dann aufbauen, wenn es halt auch irgendwo überall ähnlich oder gleich ist. Also das erwartet ja der Endkunde. Und wenn ich das nicht tue als Franchise-System, dann habe ich ja unterschiedliche Endkundenwahrnehmungen an unterschiedlichen Standorten. Und dann ist es halt auch wieder sehr individuell. Und dann könnte es der Händler theoretisch auch wieder alleine machen. Weil wenn ich es eh ganz individuell lokal mache, in der Sortimentsauswahl, in der Darstellung etc., wofür brauche ich dann noch das Franchise-System obendrauf?
Okay, mal eben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt überlegen, wo gehöre ich eigentlich hierhin? Bin ich eigentlich der Typische, der jetzt Franchise machen soll oder muss? Das ist, glaube ich, das größte Problem zu erkennen, ja, für mich kommt eigentlich gar nichts anderes in Frage als Franchise, weil das muss man sich ja dann auch eingestehen, dass man quasi viele Sachen nicht auf die Reihe kriegt, die man eigentlich sonst als Fahrradhändler hinkriegen würde. Aber für alle anderen können wir festhalten, VSF Beiko sind gute Partner. Fragt uns, fragt mal an. Fahrradakademie ist ja noch ein Thema, da ist ja auch eine Menge drin. Eure Marketinggeschichten bei der Beiko, also kann nur die Aufforderung lauten, ruft an, fragt eure Gebietsvertreter.
Genau, also wenn ich ein wenig Selbstbestimmung mitbringe und ich auch selber agieren möchte, dann kriege ich wahrscheinlich bei der Beiko alles, was ich auch bei einem Franchise-System bekomme. Nur, und das ist der Unterschied, wir nehmen halt keinen in ein sehr enges Konstrukt, wo ich sage, das müsst ihr jetzt tun. Also ich habe einen Vertrag unterschrieben, da steht drin, das müsst ihr tun. Und dann laufe ich hinterher und sage, du hast es nicht getan. Also so geht es nicht, ne? Du bist jetzt hier in einem System, wo du dich verpflichtet hast, das und das umzusetzen. Sondern wenn ich das möchte als Händler, kann ich, wie gesagt, alle Leistungen, die ich in anderen Franchise-Systemen bekomme, bekomme ich bei der Beiko auch. Wenn ich sie aber nicht wahrnehmen möchte, Thorsten, du nimmst ja auch nicht alles von uns wahr, dann muss ich das auch nicht. Also da zwingen wir niemanden zu, sondern wir versuchen durch Überzeugung und durch Vorteile gemeinsam mit dem Händler Thematiken umzusetzen. Aber jeder ist selbstverantwortlich für das, was er tut.
Okay, sehr schön. Ich glaube, das nehmen wir mal als Schlusswort. Jeder ist selbstverantwortlich für das, was er tut. Das finde ich auf jeden Fall gut. Georg, vielen Dank, dass du da mal Stellung zu bezogen hast. Und ich habe ja auch erfahren, dass ich nicht zu den kleinen Läden zumindest gehöre, sondern noch eine Kategorie höher eingestuft werden darf. Von daher auch ganz gut. Jeder, der jetzt zugehört hat, wenn du zugehört hast, dann hast du eine Einstufung, wo du hingehörst. Und ja, Georg, vielen Dank für deine Einsicht in die Beiko. In die Beiko-Leistung, die man abrufen kann.
Ja, lieben gerne. Ich hoffe, das hörte sich nicht zu viel nach Werbeveranstaltung an, sollte es auf jeden Fall nicht sein, sondern halt ein wirklicher Appell. Meldet euch bei uns, wenn ihr die ein oder andere Frage habt. Und ansonsten wünsche ich jetzt erstmal allen weiterhin eine gute Saison und dass wir uns dann freudig in Kassel vom 4. bis zum 6.9. sehen.
Das war jetzt die Werbeveranstaltung. Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Dankeschön. Alles klar. Uwe, unterm Strich würde ich sagen, wenn du eigenständiger Unternehmer, Unternehmerin bleiben willst, wenn du dein eigenes Geschäft führen willst, ob klein oder groß, wie auch immer, dann bist du ja mit Verbänden wie VSF und Beiko, vielleicht auch ZDG, ganz gut aufgestellt. Das Gegenbeispiel ist ja, du wirst irgendwie Franchise-Partner von irgendwas oder irgendjemanden oder verkaufst dich als Filiale komplett, oder?
Ja, aber dann bist du, also ich meine, wir sind ja große Fans davon, dass man Unternehmer ist und einen Familienbetrieb führt oder eigenständig bleibt und dass ihr da draußen, dass ihr eure eigene Idee verwirklicht. Wir können ja Anhaltspunkte geben, wie das funktioniert. Wir können Empfehlungen geben. Wir haben eine Menge Erfahrung damit, wo es wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Bist du bei den Filialisten, dann wird dir gesagt, wie es funktioniert und das musst du dann mitmachen. Du bist sozusagen eigentlich gezwungen.
Ja, eigenständiger Unternehmer ist man dann wohl nicht mehr, würde ich sagen. Dann bist du halt quasi Befehlsempfänger, hätte ich beinahe gesagt, aber du kriegst dann deine Anweisung, die du auszuführen hast, dann läuft's oder läuft nicht. Funktioniert ja auch nicht immer. Also es ist ja nicht so, dass diese Modelle, ob Franchise oder Filiale, 100% funktionieren. Gerade bei den Emotion Stores sehe ich, dass einer nach dem anderen zumacht. Also es ist ja keine 100%ige Sicherheit, dass es dann funktioniert.
Naja, weil du bist du dann nicht im Management und wenn Managementfehler passieren, dann hast du das natürlich auch mit auszubaden. Das kommt ja auch vor. Ich will jetzt gar keine Urteil über die Funktionalität von diesen Franchise-Unternehmen führen. Ich kann nur sagen, damit verlierst du deine Selbstständigkeit und dann bist du auch kein Unternehmer mehr, sondern Angestellter. Das ist der große Unterschied. So, und ich weiß, und das haben wir ja in den Zahlen jetzt auch schon gerade beschrieben, wie viel Prozent da draußen unterwegs sind und eigentlich eine Selbstständigkeit gewählt haben. Macht sie richtig, gestaltet sie selbst, aber gestaltet auch und glaubt nicht an einmal das Konzept erstellt und dann funktioniert's, sondern ihr müsst euch weiterentwickeln, müsst euch bewegen, ihr müsst dazu lernen. Das ist genau der Unterschied. Also Filialist heißt irgendwie angestellt zu sein.
Und dann noch der Abschlusssatz von mir. Ich würde sagen, nutzt das, was andere schon machen, weil es gibt so viele gute Ideen, einfach kopieren, nachmachen. Also es ist immer noch viel besser, eine gute Kopie in den Markt zu bringen, als was Schlechtes Eigenes. Und ihr braucht euch auch keine Gedanken machen, es gibt so viel Gutes. Also kopiert einfach und setzt vor allen Dingen um, was ihr woanders findet.
Ja, das ist ja einer deiner Leitsätze, ne? Du sagst ja, du bist der beste Kopierer sozusagen von guten Sachen. Nicht, dass du aber selber Sachen auch erfindest oder selber entwickelt hast, aber kopieren tust du auch gut, ne?
Auf jeden Fall. Wenn mir was gefällt und das gut ist, dann habe ich kein Problem, das anzuerkennen und nachzumachen.
Pack das mal in dein Topcase.
Und da sind wir beim Kopieren. Ich glaube, den Anschluss habe ich mal im Internet irgendwo gesehen von so einer Kampagne pro Radfahren. Und das war irgendwie länger bei mir im Kopf. Und dann habe ich da eine eigene Kampagne draus gemacht. Wir sind jetzt bei uns gestartet mit einer Kampagne pro Radfahren. Wir bewerben gar nicht irgendwie unser Geschäft. Wir bewerben gar nicht ein bestimmtes Fahrradmodell. Wir sagen einfach, steig aufs Rad.
Ja. Großartige Kampagne, tolle Bilder, super Vorlage und ich kann nur sagen, macht alle mit. Das ist sensationell.
Ja, alle mitmachen heißt in diesem Fall, also entweder kopiert ihr euch das einfach oder wir haben ja sogar noch mehr angeboten. Ne? Wir haben ja sogar angeboten, über den VSF diese Kampagne kopiert zu bekommen. Also das ist ja vor allen Dingen in diesem Fall, braucht man ja eigentlich nur einsteigen und sagen, ja, ich bin dabei, ich mach mit.
Ja, deswegen haben wir es auch diesmal in das Top-Case gelegt.
Genau, wir können es jetzt ja schwer beschreiben. Wir haben ja keine Bilder im Podcast. Vielleicht müssen wir mal ein, zwei Sprüche oder ich weiß es nicht, wie beschreiben wir das? Oder wie machen wir dich jetzt am besten heiß, dass du mit einsteigst in diese Kampagne? Uwe, hast du eine Idee?
Also ein Spruch hat mir ja richtig gut gefallen und das kann sich ja vielleicht jeder vorstellen. Keine Preiserhöhung vor 12 Uhr.
Ab 12 Uhr.
Ab 12. Keine Preiserhöhung ab 12 Uhr.
Ja, genau. Ja. Das ist der eine. Also ich habe jetzt schon einen getroffen, der da mit dem Spruch nichts anfangen könnte, weil er gar nicht mitgekriegt hat, dass es die Regelung gibt, dass Tankstellen ihre Preise erst ab, also nur einmal am Tag um 12 Uhr erhöhen dürfen. Aber ja, die meisten haben das sofort realisiert. Der Spruch kam super an. Im Hintergrund ist in diesem Fall ein Lastenrad zu sehen. Ja, also ihr könnt daraus Postkarten machen, ihr könnt daraus Social Media Posts machen. Für alle Social Media Formate haben wir das vorbereitet. Ihr könnt euch die Dateien einfach runterladen als offene, als Datei und könnt die dann verwenden. Ihr könnt, wie gesagt, daraus drucken lassen oder das im Internet nutzen. Es steht euch frei, das zu benutzen, wie ihr wollt, geschenkt.
Es könnte eine richtig tolle Kampagne der gesamten Branche werden und das finde ich hier eine Riesenchance. Macht alle mit, so günstig oder geradezu kostenlos kriegt ihr das nie wieder.
Es ist ja komplett kostenlos, aber wenn ihr sagt, naja, das sind die falschen Fahrräder, ich will gar nicht einen Post verbreiten, wo ein Orbea oder ein Stevens drauf ist, weil ich die Marken nicht führe, dann könnt ihr euch auch noch an Klicklicht wenden, dann könnt ihr für ganz schmales Geld auch andere Fahrräder da reinkriegen.
Sehr gut. Ihr findet alle Hinweise in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch wenden an podcast@vsf-mail.de.
Das ist der heiße Scheiß.
Standardartikel Schlauch. Da, wenn wir jetzt sagen, der heiße Scheiß, verkauft mal Fahrradschläuche, dann werden uns ja alle einen Vogel zeigen und sagen, habe ich im Programm, oder?
Ja, hat überhaupt ein Händler Schläuche im Programm? Na, selbstverständlich. Gehört zum Standardartikel. Ich meine, wir hatten ja schon das Klickwalf als der heiße Scheiß. Das finde ich auch nach wie vor noch. Aber mein neuer heißer Scheiß wäre, oder nicht neu, sondern irgendwie jetzt erstmals auch verwendeter heißer Scheiß wäre TPU-Schläuche.
Okay, dann vielleicht mal ganz kurz erklären für die, die nicht nur sportlich und Rennrad unterwegs sind. Um was geht's?
Es geht darum, dass wie viele Jahrzehnte oder Jahrtausende war eigentlich der Butylschlauch der Stand der Technik und in der Zwischenzeit ist der aber in starker Konkurrenz zu den TPU-Schläuchen, die aus anderem Material gemacht sind, viel, viel leichter und die sozusagen die Laufeigenschaften deines Laufrads verändern. Und man muss einfach sagen, es ist der Unterschied zwischen, wenn du jetzt im sportlichen Bereich unterwegs bist, zwischen 135, 150 Gramm pro Schlauch oder 100 Gramm weniger.
Was dann bei der bewegten Masse wirklich eine ganze Menge ausmacht. Ich bin ja eher so der Tubeless-Rider. Ich fahre ja sehr, sehr gerne und viel Tubeless. Aber nichtsdestotrotz ist für mich auch der Schlauch super interessant, zumindest als Ersatzschlauch zu mitnehmen. Der ist ja nicht nur viel leichter, ist ja auch viel kleiner. Das heißt, in meiner Satteltasche, da wo ich mein Werkzeug drin habe, wo auch immer ich das transportiere, habe ich dann wieder mehr Platz. Auf jeden Fall eine gute Alternative. Preislich eine gute Alternative, sind im Preis mittlerweile deutlich gesunken, so dass man das auch gut an viele Kunden verkaufen kann. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall mal auf die Theke stellen oder bei den Sporträdern mit hinstellen oder auch als Notfallpackage schon mal packen mit so einer Tasche. Das kann man super mitverkaufen. Auf jeden Fall der heiße Scheiß muss man in jedem Fall im Programm haben, denke ich.
Ich finde ein Must-Have für alle die im sportlichen Bereich unterwegs sind.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Für die nächste Ausgabe habe ich schon eine Idee, welches Thema wir besprechen.
Na, da bin ich gespannt.
Lässt man sich die Beratung im Verkauf bezahlen oder lässt man sie sich nicht bezahlen?
Was? Das willst du mit mir besprechen, oder was? Das wird
Das will ich mit dir besprechen. Das wird, glaube ich, eine lustige Veranstaltung.
Du kommst nicht zu Wort, das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Sehr gut. Ich habe ja auch keine Ahnung davon, deswegen brauche ich dich als Sparring.
Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.